Bayern 2. Shalom.
Im weltlichen Kalender haben wir heute Freitag, den 13. September. Freitag und dazu noch ein 13. Ha, für uns kein Problem, denn erstens ist in unserem Denken und in unserer Tradition die 13 eine Glückszahl. Und dazu ist zweitens in unserem jüdischen Kalender heute gar kein 13., weil in unserem Kalender haben wir heute einen 10., den 10. Elul 5784. Und schon sind wir mittendrin in unserem Freitag-Nachmittags-Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage auch heute Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Vor 30 Jahren macht ihn ein Film sozusagen über Nacht als Judenretter weltberühmt und als Gerechter unter den Völkern, als Chassid Umot HaOlam. Der Film heißt Schindlers Liste und der Judenretter heißt Oskar Schindler. Ja, es hat lange gedauert, sehr lange, bis sich Deutschland mit seiner mörderischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und so hat es auch lange, sehr lange gedauert, bis Oskar Schindler die ihm gebührende Ehre zuteil wurde. Immerhin hat er während der Shoah 1200 Menschenleben gerettet. Oskar Schindler stammt aus dem sogenannten Sudetenland, aus Mähren, aus dem Schönhengstgau, aus der Stadt Zwittau, tschechisch Svitavy. Gestorben ist er in Hildesheim vor 50 Jahren am 9. Oktober 1974. Anlass für das Sudetendeutsche Museum in München, eine Sonderausstellung auf die Beine zu stellen, Oskar Schindler, Lebemann und Lebensretter. Diese Ausstellung läuft noch bis Ende Oktober und das Sudetendeutsche Museum finden Sie in München am Gasteig an der Hochstraße Nummer 10. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger hat sich die Sonderausstellung angeschaut, Oskar Schindler, Lebemann und Lebensretter.
Er hat ja nie über das gesprochen, was er gemacht hat. Also auch nicht, dass er Juden gerettet hat. Er hat nie sich groß gemacht oder was. Er wollte das nicht. Er wollte nicht berühmt werden.
Und doch ist Gertrud Ferraris Onkel Oskar Schindler heute wohl der bekannteste Judenretter im Naziregime. Schindlers Nichte lebt heute mit 89 Jahren in Ingolstadt und ist derzeit auch im Sudetendeutschen Museum in München zu hören. Der Judenretter, gebürtig aus Zwittau im heutigen Tschechien, starb am 6. Oktober 1974. Aus Anlass seines 50. Todestages ehrt ihn das Museum aktuell mit einer Sonderausstellung. Ihr Titel: Oskar Schindler, Lebemann und Lebensretter.
Dass er jetzt durch diese aktuellen politischen Ereignisse in Israel und den aktuellen Antisemitismus so brandaktuell werden würde. Schindler war 1962 zum ersten Mal in Israel und danach nochmal 17 Mal. Dort hat er sich wohlgefühlt. Er hat gesagt, das ist seine Familie. Und diese Aktualität, das war nicht absehbar.
Eva Haupt ist eine der Kuratorinnen der Schindler-Ausstellung. Tatsächlich jährt sich der 50. Todestag von Oskar Schindler dieser Tage ja mit einem Jahr Krieg in Israel, ausgelöst durch den Angriff der radikal-islamischen Hamas vor einem Jahr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Israel auch der Zufluchtsort für viele derer, die Oskar Schindler ihr Leben verdanken.
Nämlich seine Schindlerjuden. Die Geretteten haben sich selbst als Schindlerjuden bezeichnet. Schindlerjuden, also Juden, die auf Schindlers Liste waren und die gerettet wurden. Im September 1939 ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Deutschland hat Polen besetzt. Und Schindler konnte dank seiner guten Kontakte nach Krakau gehen und dort eine Emaiwarenfabrik übernehmen, die in Konkurs gegangen war.
Seine 1939 eröffnete Fabrika Emilia Oskara Schindlera in Krakau ist heute ein Museum und zieht Besucher aus aller Welt an, sagt Ausstellungschef Bartosz Heksel.
Die Leute, die aus der ganzen Welt hierher kommen, erwarten, die Fabrik im Original sehen zu können. Das ist natürlich unmöglich, denn das Gebäude wurde nach dem Krieg immer wieder umgebaut. Und Schindlers Geschichte war bis in die späten 80er Jahre völlig unbekannt. Auch die Geschichte der Krakauer Juden war fast vergessen. Polen war ja lange durch den Kommunismus isoliert. Und nur ganz wenige Juden, die überlebt haben, sind hier geblieben. Viele sind nach dem Krieg nach Israel gegangen.
Oder nach Amerika. Von dort kam nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch der Regisseur Steven Spielberg nach Krakau, um Oskar Schindlers Verdienste als Judenretter am historischen Ort zu verfilmen. Erste Anläufe in den 50er und 60er Jahren waren im Sande verlaufen. Mit dem Erfolgsregisseur aus Hollywood und seinem Film Schindlers Liste wurde Oskar Schindler dann urplötzlich weltbekannt, 20 Jahre nach seinem Tod. Damit veränderte sich auch die Erinnerungskultur in Krakau, sagt Bartosz Heksel.
Nachdem der Film in die Kinos gekommen war, sind die Leute nach Krakau gekommen, um den Originalschauplätzen nachzuspüren. Das hat die große Veränderung bewirkt. Es hat hier immer Synagogen oder den jüdischen Friedhof gegeben, aber die haben ein Schattendasein geführt. Und auch über das jüdische Leben wurde in den Schulen nicht gesprochen. Heute ist das ganz anders. Die Stadt Krakau hat Schindlers früheres Fabrikgelände gekauft und eine Ausstellung eingerichtet, die längst nicht nur Schindlers Wirken zeigt. Denn es ist schwierig, ihn zu ehren, ohne den restlichen Nazi-Kontext von Krakau zu erzählen.
Dazu gehört das jüdische Ghetto, das 1941 in Krakau errichtet wird. Wo zuvor 3000 Menschen lebten, sind nun 15.000 Jüdinnen und Juden hinter Stacheldraht eingepfercht. Ein Teil von ihnen wird außerhalb des Ghettos zur Arbeit verpflichtet. Das interessierte auch den katholisch getauften Emailwarenfabrikanten Oskar Schindler. Darüber informiert auch die Ausstellung in München. Ghetto und Fabrik sind dort auf einer historischen Karte ausgewiesen.
Das Ghetto lag nahe an Schindlers Fabrik. Wir sehen es auch auf einer Luftaufnahme.
Genau.
Also Schindlers Arbeiter hatten wenige Minuten zum Laufen. Sie sind quasi über die Straße gelaufen und waren an ihrem Arbeitsplatz. Und Schindler hat am Anfang nur deswegen jüdische Arbeiter beschäftigt, weil sie billiger waren. Und das war sein Anliegen. Er wollte Geld machen, er wollte reich werden. Und dann hat er aber in Krakau mitbekommen, wie die deutschen Besatzer mit den Juden umgegangen sind. 1942 gab es ganz große Vernichtungsaktionen im Ghetto. Und im Zuge dessen muss das wohl geschehen sein, dass er sich gewandelt hat und gesagt hat, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Für ihn waren Juden keine Untermenschen, so wie es die Nazis gesagt haben, sondern es waren einfach Menschen und es hat sich seine menschliche Seite geregt und dann hat er sich gewandelt in einem langsamen Prozess und hat angefangen, die Juden zu schützen.
Und das im großen Stil, nachdem die Nazis das jüdische Ghetto in Krakau im März 1943 auflösten.
Man hat die Juden, die noch übrig waren, die noch nicht vernichtet waren, in ein Arbeitslager gebracht namens Plaschow. Das war etwa 3 Kilometer südlich von Krakau. Also da hatten Schindlers Arbeiter jetzt so eine Dreiviertelstunde bis Stunde Fußmarsch. Und Schindler hat gegenüber Amon Göth, diesem sadistischen Kommandanten des Lagers Plaschow, argumentiert, diese Arbeiter sind schon kaputt, bis sie zu mir kommen, die sind nicht produktiv, das geht nicht. Und hat beantragt, dass er ein eigenes Nebenlager in seiner Fabrik einrichten darf. Hat dieses Lager für sehr viel Geld auch selbst finanziert. Und das heißt, die Arbeiter haben auf dem Fabrikgelände gelebt, zwar auch hinter Stacheldraht, unter SS-Bewachung, aber er konnte sie vor Übergriffen schützen. Er konnte zusehen, dass sie mehr besseres Essen bekamen.
Wolfein.
Jakob.
Zu Schindlers Liste, die Steven Spielbergs Verfilmung im Namen trägt, kommt es schließlich, als mit fortschreitendem Kriegsverlauf auch Schindlers Nebenlager die Auflösung drohte.
Gegen Ende des Krieges haben die Nationalsozialisten die Lager geräumt. Und Schindler war klar, was dann mit den jüdischen Häftlingen passiert. Sie werden in Vernichtungslager gebracht und getötet worden. Und er wollte seine jüdischen Arbeiter retten. Und so sind die Listen entstanden. Er hat seine Fabrik verlagert nach Brünnlitz in Mähren, also in seine Heimat. Und er hat gesagt, er braucht genau diese Arbeiter, die auf seiner Liste stehen, weil die eingearbeitet sind, weil nur die produzieren können.
Über die Einmaligkeit dieses Vorgangs berichtet in der Münchner Ausstellung auch eine Aufnahme von Mirtek Pemper. Der Jude war als Häftling in Plaschow zugleich Stenograf des Lagerkommandanten Amon Göth und wurde einer von rund 1200 Schindlerjuden.
Listen hat es eigentlich immer gegeben bei jedem Transport von einem Lager zum anderen. Der technische Ausdruck dafür war Überstellung. Aber es war der einzige Fall meines Wissens, wo man auch die Namen bestimmen konnte. Woanders, da gab es eine Anforderung, Großrosen braucht 100 Tischler. Da hat man also 100 Tischler zusammengestellt. Aber hier war eine Namensliste, wo man auch die Personen, um die es geht, Einfluss haben konnte. Und dann begann natürlich der Kampf um die Plätze auf der Liste. Und ich weise entschieden zurück, dass Schindler dabei Geld verdient hat. Er hat es nicht nötig gehabt. Er hätte es empört zurückgewiesen, wenn niemand da was angeboten hätte.
And what is very unique in this story of Oskar Schindler?
Einzigartig ist, dass Oskar Schindler nicht nur seine Arbeiter retten wollte, sondern auch alles getan hat, um deren Familienmitglieder zu retten. Deshalb sehen wir auf Schindlers Liste auch die Namen von Leuten, die gerade mal 10 Jahre alt sind oder so.
Auch dafür, sagt Bartosz Heksel von Schindlers Fabrik in Krakau, habe Oskar Schindler nach dem Krieg seinerseits Hilfe von seinen geretteten Juden erhalten. Sie waren es, die 1963 einen Fonds zu seiner Unterstützung initiierten. Denn nach dem Krieg gelang ihm kein wirtschaftlicher Erfolg mehr. 1967 erklärt ihn die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum Gerechten unter den Völkern. Und der spricht auch heute noch zu uns, sagt die Münchner Kuratorin Eva Haupt.
Wir hatten Besuch von der israelischen Generalkonsulin für Süddeutschland hier in München. Und die hat gesagt, man muss kein großer Held sein, um anderen zu helfen. Ich würde schon sagen, man kann von ihm lernen, dass der Einzelne auch in einem Unterdrückersystem etwas tun kann für andere. Und es muss auch nicht diese große Heldentat sein, die Schindler vollbracht hat. Es genügend Kleinigkeiten im Umgang miteinander, indem man für jemanden eintritt, jemanden verteidigt im Alltag.
Damit ist Oskar Schindler in Zeiten, in denen Jüdinnen und Juden wieder häufiger antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind, aktueller denn je. Nachspüren kann man dem Judenretter aus dem heutigen Tschechien noch bis 27. Oktober im Sudetendeutschen Museum in München und das ganze Jahr über in seiner einstigen Fabrik in Krakau.
Bayern 2. Shalom.
Noch knapp 3 Wochen am 2. Oktober, das ist ein Mittwoch. Wenn am 2. Oktober die Sonne untergeht, beginnt das neue Jahr 5785. Heißt, noch knapp 3 Wochen und wir feiern unser Neujahr Rosh Hashanah. Damit beginnen dann unsere hohen Feiertage, die Yamim Noraim. Bis dahin haben wir noch 3-mal einen Schabbat. Der nächste beginnt in etwa 5 Stunden, denn dann geht hier bei uns in Bayern die Sonne unter. Beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir aus der Tora zurzeit das 5. Buch Mose, den Sefer Dvarim. Morgen ist dran der Wochenabschnitt, die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 49. Und dieser Abschnitt heißt Ki Tetze, wenn du ausziehst. Gemeint ist damit, wenn das Volk Israel in den Krieg zieht. Überlegungen dazu von Rabbiner Joel Berger. Unser Wort zum Schabbes von unserem Funk-Rebben.
Im Wochenabschnitt GTC finden wir eine Vielzahl von Anweisungen für unser Leben, mehr als in jeder anderen Parascha. Dabei geht es unter anderem um ethisches Verhalten und um Ehrlichkeit im Geschäftsleben. So werden Geschäftsleute angewiesen, Gewichte und Maße genau einzuhalten. Wir lesen, du sollst nicht 2 verschiedene Gewichte in deinem Beutel haben, ein schweres und ein leichtes. Du sollst nicht 2 verschiedene Scheffel in deinem Haus haben, einem großen und einem kleinen. Du musst genaue und korrekte Gewichte und Maße haben, damit du lange in dem Lande leben kannst, das der Herr dein Gott dir gibt. Denn der Herr dein Gott verabscheut jeden, der so etwas tut, jeden, der unehrlich handelt. Ob im Geschäftsleben, im Privatleben oder in der Gemeinschaft, Ehrlichkeit und Fairness sind von allergrößter Bedeutung. Nur ethisches, gerechtes und angemessenes Verhalten bildet Vertrauen und kann eine gerechte Gesellschaft schaffen. Viele Gebote in Kitetze betonen die Notwendigkeit von Mitgefühl, Gerechtigkeit und Ausgleich, insbesondere gegenüber den Schwachen und Bedürftigen. So weist die Parascha den jüdischen Landwirt an, seine Felder nicht vollständig abzuernten, denn es heißt, wenn du auf deinem Feld erntest und eine Garbe übersiehst, so gehe nicht zurück, um sie zu holen. Lass es für den Fremden, den Waisen und die Witwe übrig, damit der Herr dein Gott dich segnet in allem, was du tust. Wenn du die Oliven von deinen Bäumen abklopfst, sollst du nicht ein zweites Mal über die Zweige gehen. Was übrig bleibt, sollst du dem Fremden, dem Waisen und der Witwe geben. Wenn du die Trauben in deinem Weinberg erntest, sollst du nicht noch einmal über die Reben gehen. Was übrig bleibt, soll dem Fremden, dem Waisen und der Witwe vorbehalten bleiben. Dieses Gebot lehrt uns, an diejenigen zu denken, die weniger Glück haben. Wir sollen stets großzügig und gütig handeln. Wir sollen unseren Wohlstand nicht nur für unser eigenes Wohlbefinden nutzen, sondern auch daran denken, dass es anderen nicht so gut geht. Denn niemand lebt im luftleeren Raum. Stets sollen Mitgefühl und Gerechtigkeit unser Handeln leiten. Nur so kann eine Gemeinschaft zu einer stabilen, sozialen und integrativen Gesellschaft werden. Parashat Ki Tetzeh bietet uns einen umfassenden Leitfaden für ein Leben in Würde, Anstand, Moral und Mitgefühl. Diese Lehren sind zeitlos und sie fordern uns auf, die jedem Menschen innewohnende Würde zu achten. Wir sollen wertschätzend und integer auftreten und stets in Freundlichkeit und Gerechtigkeit handeln. Vor allem sollen wir über diese Anordnungen nicht nur nachdenken. Wir sind verpflichtet, diese Werte für andere sichtbar und erlebbar zu machen. In unserem täglichen Leben. Auf diese Weise ehren wir nicht nur die Gebote, sondern tragen auch dazu bei, eine gerechtere, mitfühlendere und respektvollere Welt zu schaffen. Auch hier geht es um unseren Auftrag namens Tikkun Olam, also um den Auftrag, an jeden und jede von uns die Welt ein Stück besser zu machen.
Und was kommt jetzt? Richtig, die Lichtzündzeiten unseres Manim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's! Zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg sowie in Pilsen bis um 19.05 Uhr, in Straubing bis um 19.08 Uhr und in Regensburg sowie in Weiden bis um 19.10 Uhr. Heiter, geht's weiter. München, Amberg sowie Hof 19.11 Uhr, Bayreuth 19.12 Uhr. Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Augsburg 19.14 Uhr, Bamberg 19.15 Uhr, Ulm 19.18 Uhr, Würzburg 19.19 Uhr, Konstanz am Bodensee 19.20 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 19.24 Uhr. Das war unser Shalom für heute. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach 15:30 Uhr. Der kommende Freitag ist für uns der 17. Elul 5784. Und unseren Podcast finden Sie jederzeit im Internet unter bayern2.de. Noch ein kleiner Tipp. Übermorgen Sonntag bietet die israelitische Kultusgemeinde am Jakobsplatz in München Führungen durch ihre Synagoge an. Daneben gibt es einen Flohmarkt für Bücher, CDs und Schallplatten. Um 17 Uhr folgt ein Konzert mit Musik jüdischer Komponisten in Amerika. Und dazu bietet das Restaurant Einstein durchgehend von 12 bis 21 Uhr jüdische und israelische Schmankerl an. Das alles übermorgen Sonntag in München am Jakobsplatz. Voilà, seuse. Das war's für uns. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag, am 17. Elul, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht für heute Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.